18.28 Uhr, Sie hören 18.20, das Abendjournal live im Kontrafunk. Der Paragraph 86 des deutschen Strafgesetzbuchs behandelt das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisation. Genau wegen dieses Paragraphen wird nun gegen den Blog und das publizistische Netzwerk Die Achse des Guten, auch bekannt als Ach Gut, ermittelt. Und zwar intensiv. Der Staatsschutz, das Landeskriminalamt Bayern und die Staatsanwaltschaft Augsburg sind in diesem Fall mittlerweile involviert. Und das wegen der Verwendung eines SPD-Zitats. Sagt zumindest die Achse. Ich spreche jetzt darüber mit Dirk Maxeiner. Er ist Mitherausgeber der Achse des Guten. Sie haben heute bekannt gegeben, dass da Ermittlungen im Gange sind. Was ist da los?
Hallo, Frau Bunners. Ja, wir haben eher durch Zufall, der Zufall ist ja oft ein günstiger Genosse auch, erfahren, dass gegen uns ermittelt wird und haben dann natürlich Nachfragen gestellt und dabei erfahren, dass in der von Ihnen geschilderten Art und Weise gegen uns eben hier verschiedene Behörden ermitteln. Und es geht um eine Geschichte, die ist vor 2 Jahren, das muss man sich mal überlegen, vor 2 Jahren erschienen. Und in dieser Geschichte geht es um die Formulierung oder den Slogan Alles für Deutschland, der als Nazi-Parole im Grunde gilt. Aber unser Beitrag war eben genau ein im Grunde historisches Stück über die Entstehungsgeschichte dieser Formulierung Alles für Deutschland. Und die wurde eben schon vor den Nazis von den Sozialdemokraten benutzt und genutzt als politisches Statement. Und genau darüber haben wir vor 2 Jahren berichtet und auch ein Faksimile einer SPD-nahen Zeitschrift von 1931 veröffentlicht, in dem dieser Satz Porker.
In welchem Zusammenhang und wo wurde der Satz Alles für ... denn genutzt?
Dieser Satz Alles für Deutschland wird genutzt, also jetzt im konkreten Falle bei uns, von der Zeitschrift Das Reichsbanner, das klingt jetzt viel schlimmer als es ist, das war eine SPD-nahe Zeitschrift und diese Zeitschrift hat das zu ihrem als Titelslogan eben verwendet. Und wir haben das zum Anlass genommen, einmal nachzuforschen, wo kommt eigentlich dieser Ausdruck her? Und das war eigentlich in jener Zeit ein ziemlich geläufiger Ausdruck, von dem ganz viele Parteien und eben auch die SPD, den sie sich zu eigen gemacht haben. Und der übrigens auch 1950 noch von den Christdemokraten benutzt wurde. Und das fanden wir eigentlich eine sehr interessante Konstellation, weil dieser Ausdruck ja auch im Zusammenhang mit Höcke im Grunde als verboten gilt, diese Formulierung. Aber es ist im Grunde Geschichtsunterricht. Es ist einfach, was wir da machen, ist journalistischer Geschichtsunterricht. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man wegen sowas für uns oder gegen uns ermittelt. Also vor ein paar Jahren hätte ich noch gedacht, das ist Satire oder eine Komödie. Aber heute kann man es offensichtlich nicht mehr wissen.
Scheint es da nicht so, als würde die Staatsmacht postfaktisch in der Geschichte aufräumen? Da wird plötzlich jede Verwendung des Spruchs kriminalisiert, selbst wenn diese zeitlich noch vor der Zeit des Nationalsozialismus liegt, so wie im Fall der Zeitung des SPD-nahen Reichsbanners im Jahr 1931. Wie bewerten Sie das?
Ja, wie soll ich das bewerten? Also es fällt einfach auf, dass solche Verfahren in letzter Zeit sich häufen. Es ging ja auch teilweise schon um die ironische Benutzung des Begriffs Deutschland erwache. Ja, da werden ja auch viele Witze mitgemacht. Da wurden ja Publizisten schon, hatten schon Hausdurchsuchungen wegen solcher Formulierungen. Und Das greift irgendwie um sich und das kommt natürlich auch durch diese ganzen Meldestellen zustande. Die Madame hat ja eine ganze staatliche Struktur von Meldestellen geschaffen, bei denen dann jeder Denunziant sich sozusagen ausmehren kann. Und in unserem Fall war das auch so. Also dieser Hinweis kam offenbar an die zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet, ZMI, die ist beim Bundeskriminalamt angesiedelt. Und wurde angezeigt über, ich glaube, dieses Hessen gegen Hetze. Ja? Also man schafft da so eine Infrastruktur, die dann natürlich auch solche Denunziationen hervorbringt. Und offensichtlich fühlen sich die Behörden oder sind sogar, das weiß ich gar nicht, aber verpflichtet, dem dann in entsprechender Form auch nachzugehen. Ich meine, sowas gehört natürlich sofort in den Papierkorb, aber in unserem Fall ist es jetzt sozusagen den ganzen Behördenweg schon bis zur Staatsanwaltschaft Augsburg nach unten gewandert, was wir aus einer umfangreichen Korrespondenz inzwischen wissen. Wir haben uns einfach bei denen mal proaktiv gemeldet und nachgefragt, was das Ganze soll. Aber besonders schlau sind wir aus dem, was man uns geschrieben hat, nicht geworden.
Sie hatten es, glaube ich, am Anfang unseres Gesprächs kurz erwähnt. Sie haben von den Ermittlungen durch Zufall erfahren. Wie ist das gelaufen?
Ja, also es war wirklich Zufall, da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Wenn dieser Zufall nicht stattgefunden hätte, wüssten wir es bis heute nicht, dass an allen möglichen Ecken und Enden gegen uns ermittelt wird. Und das ist natürlich ein ungutes Gefühl. Ja, das ist natürlich auch etwas, was die Leute völlig verunsichert. Wir leben ja jetzt plötzlich in einer völligen Rechtsunsicherheit, was Formulierungen betrifft. Und wenn schon Medien wie wir oder auch wie andere, wir sind da ja nicht die Einzigen, in dieser Form, wenn gegen die ermittelt wird, hat natürlich der Einzelne, das Individuum, was sich im Netz vielleicht an Diskussionen beteiligt, plötzlich auch Angst, da in so ein Verfahren zu geraten. Ja, das ist also eigentlich die gute alte Mao-Methode, strafe einen und erziehe Tausende. Also so kommt es mir zumindest vor. Ja, das ist eigentlich, es ist sehr, sehr unerfreulich, weil man natürlich auch so eine gewisse Schere im Kopf unter Umständen entwickelt oder entwickeln sollte. Also bei mir habe ich es bis jetzt noch nicht festgestellt. Und es ist natürlich auch so, es bindet Kraft, es kostet viel Geld, es kostet Zeit. Man kommt nicht dazu, seine Arbeit zu machen. Und gerade bei, sagen wir mal, kritischen Medien, die den Herrschenden auf die Finger klopfen, ist das natürlich ein echtes Problem, weil wir sind ja keine Öffentlich-Rechtlichen, die irgendwie Milliarden an Gebühren zur Verfügung haben und müssen uns irgendwie über Wasser halten. Und solche Dinge erschweren uns das Leben natürlich nochmal zusätzlich. Das ist ein Effekt. Ob der jetzt in unserem Fall so geplant ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall finden diese Ermittlungen statt und wir versuchen natürlich hier auch herauszubekommen, was ist jetzt eigentlich so ganz, was ist der konkrete Vorwurf und was ist die, wer ist überhaupt konkret von diesem Vorwurf betroffen? Das ist ja ein weites Feld. Wir werden sehen.
Verbringen Sie eigentlich mehr Zeit inzwischen beim Schreiben oder eher damit, denunziatorische Klagen abzuwenden?
Naja, also das nimmt wirklich überhand. Ja, also das ist für uns ich glaube, der Kontrafunk kennt das Problem ja auch. Und wir sind ein relativ kleines Team und haben schon sehr viel mit juristischen Verfahren zu tun einfach. Weil man muss sich ja auch gegen diese ganzen Zensurversuche wehren. Wir haben gerade einen großen gerichtlichen Erfolg gegen diese Zensoren von NewsGuard aus Amerika, die uns als unseriöse Seite stigmatisiert haben, erfolgt. Man muss wahnsinnig viel Zeit darin investieren, weil das ist ja alles zeitraubend, sie müssen das alles belegen und so weiter. Also das ist, es macht keinen Spaß. Also ich würde mich lieber mit Journalismus beschäftigen, als damit drüber nachzudenken, wie ich mit solchen Verfahren zurechtkomme.
Mein Eindruck ist, dass ja oft argumentiert wird, es kommt ja nicht darauf an, ob jemand etwas sagt, sondern wer es sagt. Ist die Achse da offenbar in einem speziellen Fokus? Wie sehen Sie das? Und wie bewerten Sie das?
Ich habe schon das Gefühl, dass bestimmte Medien mehr beobachtet werden jetzt in diesem Sinne als andere. Ja, wenn ich diese Maßstäbe an die Öffentlich-Rechtlichen legen würde, die teilweise an uns gelegt werden, ja, dann müssten die sofort zumachen. Ja, ich meine, man schaut sich doch mal an, was da an Fake News läuft, ja, und gelaufen ist. Ich meine, gerade ist dieser Prozess hier auch von Korrektiv und diesem Potsdam-Treffen hat eine krachende Niederlage denjenigen, dieses Narrativ in die Welt gesetzt haben, und dazu gehört ja da auch öffentlich-rechtliche Sender, denen aber offensichtlich so etwas nicht nachgetragen wird, während bei uns eben doch solche, ich meine, das ist ja in unserem Fall völlig offensichtlicher Unsinn. Ja? Diese Geschichte ist genau das Gegenteil von der Verwendung eines, also dieser Paragraph bestraft ja offiziell, wie heißt es, Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Ja, es ist doch lächerlich. Wir machen einen historischen Ablauf über die Entstehung einer politischen Parole, die von allen Parteien genutzt worden ist und nicht nur von den Nazis. Und daraus will man dann irgendetwas was konstruieren. Jetzt muss man immer sehen, ich kenne den Stand des Verfahrens nicht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das auch weitergereicht wird wie eine heiße Kartoffel von Behörde zu Behörde, weil ich glaube nicht, dass ernsthaft viele der Leute, die da involviert sind, das auch tatsächlich ernst nehmen. Ja. Ich glaube, die haben alle Wissen, dass sie was Besseres zu tun hätten, dass es wirklich wichtigere Dinge gibt, die man, bei denen man mal genau hinschauen müsste, und nicht so ein Pipifax hier. Ja. Aber man kann es nicht wissen. Ja. Das ist mittlerweile der Zustand, in dem wir hier, der Aggregatzustand, in dem wir hier leben, das ist schon ganz, ganz merkwürdig. Also wir haben ja viele Mitarbeiter, die noch in der DDR sozialisiert worden sind, und die kennen diese Art von Rechtsunsicherheit und latenter Bedrohung, und die sind ja auch sehr viel sensibler übrigens als wir, die doch so etwas zum ersten Mal kennenlernen. Die haben oft ein Déjà-vu-Erlebnis.
Gegen die Achse des Guten ermittelt der Staatsschutz, das LKA Bayern und die Staatsanwaltschaft Augsburg. Über die Gründe und über mögliche Folgen sprach ich mit Mitherausgeber Dirk Maxeiner. Herr Maxeiner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke. Bis dann. Ciao.